Guten Morgen allerseits. Ich begrüße euch zum ersten Vortrag in der Sitzung Publishing. Der Friedrich Kossebau hat einen Vortrag über WebODF, eine Möglichkeit, um gemeinsam Daten zu editieren und so weiter. Er wird es selber vorstellen.
Genau, danke schön. Schönen guten Morgen. Schön, dass da noch so einige gekommen sind. Nach den ersten dreien, die auf der Treppe schon ihren Privatvortrag haben wollten, aber den anderen wollen wir auch noch ein bisschen was zu erzählen geben. Ich möchte in den nächsten 40 Minuten etwas über WebODF erzählen und hoffentlich zum Schluss so die meisten von euch dazu angeregt zu haben, WebODF selber in den eigenen Projekten vielleicht mal einzuwenden. Ich selber arbeite zurzeit bei der KO GmbH, die auch maßgeblich WebODF vorantreibt. Wir machen unter anderem, hat man unseren Namen vielleicht schon mal gehört, von Caligra oder Krita, das gerade jetzt auf Steam sogar veröffentlicht wird. Wir machen ziemlich viel mit möglichst freier Software, auch vor allem mit Open Document Format. Ja, das ist so der Hintergrund. Ich selber bin irgendwann mal auf Linux und freie Software gestoßen im Laufe meines Studiums, das eigentlich gar nichts mit Informatik zu tun hatte, aber ich habe in einer WG mit zwei Informatikern gelebt und das hat dann übertragen. Und kurze Zeit später habe ich irgendwann mal die Mutter aller Demos von Douglas Engelbart, es fällt mir der Name nicht ein, einfach mal im Internet nach Mother of All Demos suchen und sich das anschauen. Das ist ein Vortrag oder eine Demonstration von 1968, wo man sich fragt, warum, was eigentlich in den letzten 40 Jahren oder so geschehen ist. Eigentlich nicht viel. So. Jedenfalls, so bin ich zu Open Source gekommen und jetzt zum eigentlichen Thema WebODF. Hier sehen wir Dokumente. In unserer Zivilisation ist es ziemlich üblich, dass man alles Mögliche niederschreibt in Dokumenten. Alles, ich meine, so wie mancher Eskimo-Stamm angeblich viele verschiedene Wörter für Schnee hat, haben wir 1000 verschiedene Begriffe für Dokumente, wie, Notizen fehlen jetzt, aber jeder kennt die verschiedensten Dokumenttypen, die wir haben. Und in früheren Zeiten war es so, dass die Produktion dieser Dokumente unabhängig war von der Rezeption. Wenn man eine Zeitung bekommen hat, einen Brief bekommen hat, eine Rechnung, ein was auch immer, Dokument, eine Urkunde, man konnte es direkt mehr oder weniger lesen. Vielleicht braucht man ein technisches Hilfsmittel mit der Brille, aber meistens jedenfalls ging es einfach so direkt von dem Datenträger selber. Aber irgendwann kam dann die EDV auf, dass man sich gesagt hat, ach, es ist doch schön, alles ein bisschen schneller zu verarbeiten und statt das direkt auf Datenträgern die Informationen abzuspeichern, die Menschen direkt lesen können, wurde auf einmal alles anders gespeichert, nämlich über verschiedene Codierungen in Elementen, die man selber, als wenn man ein Dokument bekommt heutzutage als auf einem USB-Stick oder so, niemand kann es direkt lesen, weil da verschiedenste Codierungsebenen dazwischen liegen. So, wenn ich zum Beispiel meine eigene Geschichte zurückdenke, die ganzen Dateien, die ich auf meinem Rechner habe, mal angefangen mit GeoWorks oder PageMaker oder AmiPro, das war damals mein Lieblingstierprogramm für Dokumente. Ich kann diese Dokumente zurzeit nicht lesen, weil ich kein Programm habe, was diese Daten versteht. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ich selber jetzt sowieso schon nicht in der Lage bin, die Daten direkt zu lesen, sondern selbst die Programme, die ich habe, sind nicht mehr in der Lage, die Dokumente, die ich mal bekommen habe oder selbst erstellt habe, zu lesen. Ist natürlich nicht so schön und so langsam haben das auch viele andere Leute begriffen und aus der Motivation heraus, miteinander Daten austauschen zu können oder auch unabhängig zu werden von den einzelnen Herstellern dieser Formate oder der Software, die diese speziellen Formate lesen kann. Und im Laufe der Zeit, ist sich vermutlich hoffentlich jedem hier im Raum bekannt, gab es eben innerhalb des Standardisierungsgremiums OASIS den Vorgang, dass man das sogenannte Open Document Format oder abgekürzt ODF entwickelt hat, abgeleitet von dem Open Office Format, weil es natürlich immer praktischer ist, wenn man nicht was völlig blau in die Luft hinein sich ausdenkt, sondern vielleicht schon was nimmt, wo wenigstens näherungsweise Software vorhanden ist, dass man auch so ein bisschen Praxiserfahrung hat oder es auch Software gibt, die diesen Standard verwendet. Denn der schönste Standard nützt nichts, wenn es keine Werkzeuge gibt, die diesen Standard verstehen. Also das ODF ist sozusagen eine Antwort auf das Problem, wie man Daten oder Dokumente so abspeichert, dass man sie mit anderen austauschen kann, ohne an einen bestimmten Hersteller gebunden zu sein. Und durch die Standardisierung und durch die ausdrückliche Beschreibung dieses Formats auch Archivierungsmöglichkeiten. Das hat, dass man auch noch in 100 Jahren vielleicht, wenn man zufällig auf irgendeine Art und Weise eine Datei bekommt, die im ODF-Format ist, dass man eigentlich die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass man noch irgendwo eine Beschreibung findet dieses Formats, dass man dann das überhaupt einlesen kann, dieses Dokument. Dann gibt es ein zweites Problem, was so ein bisschen die Motivation ist für WebODF, nämlich, ja, früher, oder was heißt früher, also es gab eine gewisse Zeit lang, als die Rechner aufgekommen waren, da hatte sich der sogenannte IBM-PC-kompatible Rechner durchgesetzt. So ziemlich jeder hatte einen x86-Prozessor zu Hause, auf dem lief meistens Windows bei 90% der Menschen und ja, üblicherweise auch dann eben Microsoft Office. Und damit war die Welt einigermaßen stabil, denn man wusste, wenn ich ein Dokument versende, dann nehme ich eben das Doc-Format und ja, das klappt bei den meisten Leuten. Dummerweise hängt das uns immer noch so ein bisschen am Hals, aber dank gewisser Symbole, die auch abgestellt sind, wie zum Beispiel der Android-Roboter, hat sich das jetzt doch ein bisschen geändert durch das Aufkommen von neuen Geräten. Und mit diesen Geräten sind nicht nur sind neue Prozessortechniken aufgekommen. Das heißt, Software, die ich entwickle und schreibe, die muss in heutzutage auf verschiedenen Prozessorensystemen funktionieren. Sie muss auf x86-artigen funktionieren, sie muss auf ARM-artigen funktionieren oder so manch einer hat vielleicht auch noch MIPS oder schon wieder MIPS-Geräte. Und dann die Vielzahl von wirklich in der Verbreitung befindlichen, na gut, Selfish, das ist mehr so eine Hoffnung, aber die Vielzahl dieser verschiedenen Betriebssysteme, die es heutzutage gibt, stellt auch eine Herausforderung. Wenn ich eine Software entwickeln will, was mache ich, um möglichst nicht für jede dieser Plattformen neu schreiben zu müssen? Nun gab es mit Java einen Versuch, der, naja, mehr oder weniger gescheitert ist. Vielleicht ist es auch gut so, wenn man überlegt, wer heutzutage das Sagen über Java hat. Aber das ist sicherlich auch ein Grund. Eine andere Lösung wäre von einigen, die sagen, naja, Qt ist ja ganz nett. Und heutzutage geht es auch wieder so ein bisschen in die Richtung, dass man damit so eine einigermaßen stabile Plattform hat, die auf relativ vielen Plattformen läuft. Aber, naja, also ganz glücklich ist man damit auch noch nicht. Und die Lösung, die so ziemlich am naheliegendsten ist, ist dann eigentlich einfach die HTML-Plattform benutzt. Denn so ziemlich jedes Gerät heutzutage bringt etwas mit, das, mit dem man surfen kann. Also die Web-Plattform ist eigentlich bei jedem Gerät schon mit ausgeliefert. Das heißt, man muss nicht mehr, wenn man eine Software schreibt, die auf Basis von HTML5 mehr oder weniger läuft, noch zusätzlich dem Nutzer irgendwie aufbürden, dass er zusätzliche Software installiert. Nein, die ist meistens schon vorhanden und hat auch viele Vorteile. Paketierung muss man sich gar nicht mehr so drum kümmern, weil sie eigentlich auf jedem Gerät das Verteilen der Software gleich funktioniert. Die Leute wählen eine URL an und automatisch wird die Software runtergeladen. Das heißt, man muss einfach nur seine JavaScript-Dateien mehr oder weniger schreiben und automatisch ist die Software auch ein bisschen grob gesagt, aber auf jeder Plattform verfügbar. Das ist also die Lösung für das Problem, dass man so viele verschiedene Betriebssysteme und Hardware-Architekturen heutzutage hat. Also wir haben die Lösung ODF, wir haben die Lösung HTML. Wenn man das beides zusammen verheiratet, dann, das ist jedenfalls der Vorschlag, der 2010 von Jos van den Oever gemacht wurde und dann im Rahmen von KO GmbH und mit der Förderung von der niederländischen Stiftung NLNet vorangetrieben wurde, dass man einfach geschaut hat, ja, ist es nicht möglich, dass man auf Basis von HTML5 Funktionalität eben eine Software hat, die überall ODF ermöglicht. Also, und dieses WebODF existiert. Was ist es genau? Es ist eine JavaScript-Bibliothek. Sie, wenn man es allgemein sagt, sie ermöglicht das Betrachten und sogar inzwischen gemeinsam Editieren von Dokumenten im Open-Document-Format. Das heißt, es ist damit in jeder Webseite, aber auch in jeder Anwendung, die eine HTML-Komponente unterstützt, möglich zu verwenden. Das Schöne ist, sie arbeitet komplett im Browser. Man braucht keinen Server, der irgendwie Funktionalität liefert. Nein, es gibt eine Kompilat namens WebODF.js und das läuft komplett im Browser. Man kann Dokumente darstellen, man kann sie bearbeiten und kann quasi den Stecker ziehen und es geht trotzdem weiter. Das andere Schöne dabei ist, es findet keine Konvertierung statt, sondern, wie ich dann nachher noch zeigen werde, man arbeitet direkt auf der, mehr oder weniger direkt auf der Datenstruktur des Open Document Formats. Was dann auch zur Folge hat, dass so Formatierungen, die noch nicht unterstützt werden, dass die trotzdem erhalten bleiben und nicht einfach verworfen werden beim Einlesen und wieder Ausschreiben, sondern werden halt nur nicht entsprechend dargestellt, aber sie bleiben bestehen. Und natürlich, auch wenn man auf Stack Overflow eigentlich das Gefühl bekommt, dass heutzutage, wie heißt diese schreckliche JavaScript-Bibliothek, die wir nämlich nicht benutzen, deswegen habe ich den Namen jetzt verloren, irgendwas mit E. Kein JavaScript-Entwickler dabei? Ember? Nee. Okay, interner fällt mir jetzt nicht ein. Jedenfalls, WebODF selber braucht keine weiteren Bibliotheken, in der Grundform jedenfalls, sondern braucht nur das, was der Browser zur Verfügung stellt.
JQuery, oder?
Genau, JQuery war es, ja. Also noch nicht mal JQuery benutzen wir. Oder wird in WebODF verwendet. Sondern eben reines JavaScript, HTML und Cascading Style Sheets. Und das Ganze ist auch so angelegt worden, dass möglichst viele Backend-Systeme unterstützt werden können. Wenn man zum Beispiel an Web Real-Time Communication, WebRTC denkt, das sollte möglich sein, hat noch keiner umgesetzt, aber für all diese Dinge sind ziemlich viele Abstraktionsebenen eingezogen und ja, es steht zu hoffen, dass möglichst bald viele Leute auch entsprechende Anbindungen schreiben. Um so ein bisschen den Eindruck zu bekommen, was mit WebODF schon möglich ist, möchte ich jetzt ein paar Demonstrationen zeigen. Zum Beispiel eine Demonstration des Viewers, mit dem man sich Slideshows angucken kann. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr weitermachen, denn das tue ich die ganze Zeit hier. Wie man vielleicht sieht, wenn ich auf das X klicke, das Ganze läuft innerhalb einer Komponente, die wir um WebODF herumgebaut haben, damit man sie relativ einfach auch in eigene Webseiten schnell mit zwei Zeilen einbinden kann, namens Viewer.js. Und ja, funktioniert direkt, na, wenn ich die richtigen Tasten drücke, noch besser, in der Verwendung. Eine zweite Demonstration, die ich gerne, schönes Englisch, ist, wenn, ich muss hier erstmal raus, ist, versteckt in einem Tab, den ich nicht mehr offen habe, ist, dass wir inzwischen das lokale Editieren oder ja, das Editieren von ODT-Dokumenten hinzugefügt haben, das wahrscheinlich am schnellsten doch über ein Lesezeichen zu holen ist. So. Was wir sehen, ist ein ODT-Dokument und ich kann ganz einfach direkt im Browser drin schreiben. Na, Deutsch müssen wir auch noch kennen. Kann. Wir haben verschiedene Sachen schon eingebaut. Man kann Paragraphstile formatieren, umbenennen. Zum Beispiel könnte ich das jetzt hier in einer anderen Farbe hinterlegen, den entsprechenden Stil, wenn das dann alles übernommen hätte. Ich kann komplett direktes Styling machen. Ich kann Absätze annotieren, Kommentare hinzufügen und all diese Dinge. Auch Links funktionieren. Also man sieht ja hier oben, was geht. Auch mit Zoom eingebaut sogar. Ja. Das ist das andere, was man noch so machen kann. Dann gibt es, ist es ja so, dass diejenigen, die unter euch, die selber so aktiv Software entwickeln, wissen ja, dass man möglichst viel testen soll. Und wir haben auch relativ viel Tests eingebaut, denn gerade, ja, wenn man, wir sind inzwischen, glaube ich, mehr oder weniger 5 oder 6 Leute, die aktiv fast täglich mitentwickeln. Da kommt es doch oft öfter vor, dass man gegenseitig sich Patches in den Entwicklungszweig schiebt, die sich gegenseitig so ein bisschen in die Quere kommen. Entsprechend haben wir viele Unit-Tests. Nun ist es aber so, dass gerade so auf dieser Benutzerebene, dass wir noch so kein richtiges Framework gefunden haben mit PhantomJS, hat noch keiner Lust gehabt, da irgendwas zu schreiben. Und wenn man dann so plaudert im IRC-Chat und jemand sagt, naja, man bräuchte vielleicht einfach mal, müsste im Zoo besuchen, dass man so ein paar Affen davor setzt, dass die einfach so ein bisschen wild eingeben, dass man so ein bisschen zufälliges Eingabemuster hat. Und da meinte jemand anders, naja, so eine Katze wäre ja auch ganz praktisch. Und das kann man auch simulieren. Sehen wir hier, wie ich jetzt hier verzweifelt versuche, hier zu editieren. Das Dumme ist nur, dass meine Katze als zweiter Benutzer in dem Dokument ist und wie wild hier rumeditiert. Was schon mal hin drauf deutet, dass wir also auch die gleichzeitige Bearbeitung inzwischen eingebaut haben. Das heißt, mehrere Nutzer können gleichzeitig in Echtzeit im selben Dokument arbeiten. In dem Fall ist er sogar gleich direkt im gleichen Adressraum eingebunden, aber ja. Und das ist schön, denn wenn man die so, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen hochgesetzter Timer, aber wenn man die so alle hintereinander weg Kommandos abschicken lässt, ist es schon toll, wenn man dann irgendwann sieht, Mensch, der hat schon 1 Million Operationen gemacht und ist immer noch nicht abgestürzt. Es funktioniert immer noch. Das ist schon sehr schön. Diese Bella ist von einem Australier namens Philipp Peitsch geschrieben worden, von QSR International, die auch zurzeit sehr aktiv WebODF benutzen. Und ja, das ist eine sehr schöne Idee und man kann das so eigentlich als Bildschirmschoner benutzen. So, jetzt kommen wir zu einer Demonstration, die leider aus irgendeinem Grund. Ach so, gut, vorher noch eine andere, immerhin. Hatte ich die nicht auch schon offen? Nein, ist wieder verloren. Dass wir ja auch mal andere Dinge zeigen wollten, die möglich sind. Hier zum Beispiel haben wir ein vorgefertigtes Formular, das in meinetwegen OpenOffice erstellt worden ist oder LibreOffice als Vorlage. Und also dieser ganze Bildschirm hier, ja, ist gespiegelt. Ist ein geladenes Dokument und man kann jetzt zum Beispiel hier irgendwo hinklicken und kann das beliebig ergänzen, wenn das jemand manuell machen würde. Man kann das natürlich auch aus seinem Enterprise Resource Planning System heraus automatisch befüllen lassen. Also eine weitere Möglichkeit, wie man WebODF verwenden könnte, um in seinem dokumentenorientierten Arbeitsprozessen gleichzeitig auch etwas visuell darstellen zu können. Man kann es natürlich auch das Darstellen gleich übergehen und vielleicht zum Beispiel mit Node.js oder so oder anderen JavaScript-basierten Serversystemen direkt das bearbeiten, denn WebODF ist derzeit eigentlich immer noch, oder wir versuchen es auch, dass es auch auf rein JavaScript-basierten Systemen gut läuft, wie eben Node.js. Hat, glaube ich, aber lange keiner mehr ausprobiert. Sollte aber jedenfalls das Ziel sein, dass es geht. So, die Demonstration sind wir hier. Genau, Bella haben wir gezeigt. Ja, mal eine andere Art von Fuzzy. Aber zum Glück sind die Fusseln hier nicht ganz so schlimm. So, das hätte ich jetzt gerne gezeigt, denn das ist eigentlich unsere Lieblingsdemonstration, wo sich jeder von euch live einloggen kann. Der einzige Unterschied ist, dass diesmal ich hier vorne stehe, weil ich nämlich sonst immer vom Büro aus den Server, auf dem das läuft, gepflegt habe. Aber aus irgendeinem Grund, ja, hat es jetzt leider nicht geklappt und bedauere, aber es gibt Videos davon im Internet und es funktioniert wirklich, wie man mit Bella gesehen hat, dass man, kommen wir gleich später zu, es gibt ja auch inzwischen ein Produkt, was genau eben diese Funktionalität verwendet. Musste ich es halt leider kippen. Gehen wir wieder zurück hier. So, wie funktioniert nun das Ganze, was wir gesehen haben? Wenn man sich das Open-Document-Format anschaut, im Wesentlichen ist es eine ZIP-Datei, die lauter XML-Dateien enthält. Oder wenn Bilder drin enthalten sind, eben die Bilder als im PNG-Format oder JPEG oder eben als SVG. Und normalerweise ist das Typische an Dokumenten ja auch, dass man dort Styles hat und die sind in beschrieben auch in XML, normal in ODF beschrieben, aber eben in einem gewissen Styles-Namensraum. Guckt man sich an, wie HTML aufgebaut ist, sieht man, naja, intern im Browser, der ist heutzutage behandelt das auch nur noch den ganzen Baum, den er dort hat, als XML. Und Bilder im PNG-Format oder JPEG-Format oder SVG-Format kann er auch wunderbar darstellen. Nur beim Styling unterscheidet er sich, weil er eben Cascading Style Sheets benutzt. Naja, und die Idee, die eben Jos damals hatte, war, warum hängen wir nicht die XML-Bäume vom Open-Document-Format direkt in den XML-Baum einer Webseite und rechnen eben die ganzen Styling-Beschreibungen des Open-Document-Formats um und bilden die ab in CSS. Und er hat es ausprobiert und war erstaunt, wie gut das funktioniert, und damit kam das Ganze so ins Rollen. Genau, jetzt wollte ich aber erst noch was anderes vorzeigen, weil das wahrscheinlich nicht jedem bekannt ist. Ich habe zum Beispiel mal so eine, dieses Welcome ODT ist zum Beispiel mal eine Beispiel ODF-Datei, in dem Fall die Textversion davon, deswegen ODT. Und die habe ich einfach mal unzipped. Und hier kann man die einzelnen Bestandteile sehen, die in der internen Struktur enthalten sind. Es gibt ein Manifest. Es gibt ein Manifest, wo drin enthalten ist, welche Dateien vorliegen und welchen MIME-Types. Und typischerweise hat jede Datei einen Content-XML, eine Styles-XML und Meta-XML ist, glaube ich, auch noch erforderlich. Und wie man sieht, das sind alles XML-Dateien, ganz normale. Genau, und es gibt noch zusätzlich eben eine MIME-Type-Datei, wo nochmal explizit drinsteht, das hier ist ein MIME-Type Open Document Text. Aus verschiedenen Gründen gibt es noch eine zweite Variante des Open Documents Formats, wo das nicht als ZIP-Datei mit verschiedenen XML-Dateien beschrieben ist, sondern wo man vermutlich aus Entwicklergründen zur Einfachheit eine flache Version gebildet hat, wo quasi diese ganzen Unterbäume oder die Bäume der einzelnen Unterdateien in einer einzigen XML-Struktur zusammengehängt werden und alle Binärdateien werden einfach in Base64 enkodiert dort eingehängt. Das sieht man ja nicht wirklich hier, aber man kriegt vielleicht eine grobe Vorstellung davon, wie das dann intern so aussieht. So, und die Idee ist eben einfach, dass man diese XML-Strukturen direkt, wie schon beschrieben, einhängt. Das war das, was ich nochmal versuchen wollte zu geben. Genau. Mist. Die Zeit habe ich. Ja. Eine Sache, wo wir hoffentlich nichts falsch gemacht haben, weil die uns nämlich sehr viel Arbeit gebracht hat, war, dass wir nicht das Content Editable von HTML5 verwenden, um das Editieren zu ermöglichen, sondern wir fangen alle Events, die im Browser auftreten, ab und versuchen selber festzustellen, was denn der Benutzer jetzt zum Beispiel gerade für einen Text eingeben wollte. Der Grund ist, dass wir ja gerade im Hinblick auf Realtime-Collaboration in der Lage sein wollten, die Änderungen in Dokumenten als in Operationen auszudrücken. Das heißt, nicht nur, wenn jetzt jemand einen Textbereich markiert, dass man eben sagt, dies ist eine Operation Select, denn wie man vielleicht vorhin bei Bella gesehen hat, man kann von jedem Nutzer, der im gleichen Dokument editiert, unter anderem auch sehen, welchen Bereich er gerade markiert hat, weil das mit einem Bestandteil des gemeinsamen Arbeitsbaumes ist, oder ja, gemeinsamen erweiterten Arbeitsdokuments ist. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren für diese Seite, aber ja, also die Idee ist, dass wir quasi auf diese Datenstruktur, die wir dort bearbeitet wird, einen Satz an Operationen haben. Denn das Wichtige ist, um jetzt wenn zwei Leute gleichzeitig das gleich hier Datenmodell bearbeiten und Änderungen dort vornehmen. Das soll ja synchronisiert werden für Real-Time Collaboration. Und um das zu machen, ist vor vielen, vielen Jahren hat jemand oder wurde die sogenannte Technik der Operational Transformations entwickelt, auch vor dem gleichen Hintergrund, dass man eben bestimmte Algorithmen hat, mit denen man diese Operationen, die gegen eine Datenstruktur gemacht werden, dass man die gegeneinander verrechnen kann, um damit wieder Konsistenz auf den verschiedenen Kopien des Datenobjekts, das von mehreren Leuten gleichzeitig bearbeitet wird, zu erreichen. Ja, das ist, Faden verloren, aber ich denke, diejenigen, die da mal reinschauen wollten, für die habe ich ja schon genug erzählt, genau. Also zum Beispiel ist es auch so, dass, warum verschwindet das? Eigentlich habe ich das schon erwähnt, dass wir sozusagen auch selbst der Cursor selbst und die Selektion, die sind nicht die Nativen des Browsers, sondern die sind eben von uns selber gezeichnet, was sehr aufwendig ist. Vor allem stellt man die vielen, vielen doch kleinen und gemeinen Unterschiede der verschiedenen Browser-Engines immer wieder fest. Und eigentlich ja, macht es manchmal gar keine Freude, HTML5 als Plattform zu verwenden. Aber wir kommen eigentlich doch immer wieder irgendwie drumherum. So, ein paar Beispiele, wer WebODF denn schon benutzt, wenigstens als Viewer. Da ist zum Beispiel die Gruppe Zarafa, die das schon ziemlich lange verwendet, um zum Beispiel die Anhänger an E-Mails in dem Webclient, wenn sie im ODF-Format vorliegen, darzustellen. Auch Colab hat für den Roundcube-Webmailer für den gleichen Nutzfall oder Anwendungsfall genau das Gleiche gemacht, dass sie auch WebODF verwenden, um Anhänge im Open-Document-Format anzuzeigen. Wir selber haben Viewer.js, das ist auch diese Software, die ich gerade selber verwende, haben dort auch WebODF eingebaut, benutzen aber auch zum Beispiel PDF.js, was so eine ähnliche Lösung ist, um eben nur browserbasiert PDF-Dateien darzustellen, ist dort auch mit eingebaut. Tikidocs waren die ersten, die am Anfang noch eher waren quasi auch Pioniere, die damals die ersten Versuche, als wir noch mit Content Editable gearbeitet haben, das gleich aufgegriffen haben. In ihrem Fall ist es sogar so, dass sie damit die Möglichkeit haben, Spreadsheets und Selbstpräsentationen zu bearbeiten. Jedenfalls die für die existierenden Textbausteine oder Textbestandteile der Dokumente. Den Editor, so wie wir ihn jetzt geschrieben haben, der funktioniert leider immer noch nur für ODT-Dokumente, also die Textdokumente. Und entsprechend auch in dieser ersten Lösung konnte man eben nur alleine arbeiten. Envivo, das ist jetzt vorhin schon erwähnte australische Firma oder beziehungsweise das Produkt, das sie herstellen. Und zwar ist es keine Browser-Anwendung, sondern sie schreiben das als normale Desktop-Anwendung und verwenden eben ein HTML-Element, in das die WebODF einfach reinladen und entsprechend über die Schnittstellen, die man bei JavaScript oder bei embeddeten HTML-Widgets hat, steuern das eben darüber. Also mit nativen Buttons und Toolbar, aber eben das Rendering selber geschieht über WebODF und das Editieren damit auch. Und ja, nicht nur Bella wurde von denen beigesteuert, sondern auch ansonsten leisten sie sehr, sehr viele schöne Beiträge. Manchmal zu viel, man kommt aus dem Reviewen gar nicht mehr raus, aber. So, im Dezember letzten Jahres, das war besonders aufregend für uns, weil damit dann zum ersten Mal eben das Realtime Collaborative Editing in ein Produkt gewandert ist. Und zwar in UnCloud Documents, das in UnCloud 6 im Dezember veröffentlicht wurde. Das haben wir in Zusammenarbeit mit UnCloud gebastelt, gebaut und immer noch erstaunt, wie gut es eigentlich doch funktioniert, mehr oder weniger. Wenn man so weiß, was eigentlich alles nicht so genau funktionieren sollte, ist es doch schön zu sehen, dass es für die meisten Leute sehr gut funktioniert. Und damit, also UnCloud Documents, wer es noch nicht kennt, damit ist es ermöglicht, so ähnlich wie, ein bisschen sehr hochgegriffen, aber ähnlich wie bei Google Documents oder ähnlichen Sachen, gemeinsam im Browser ODT-Dateien zu bearbeiten, Man kann andere, entweder mit Nutzern, die im selben Server registriert sind, oder man kann auch einfach per E-Mail unregistrierte Leute direkt in ein Dokument einladen und sie entweder nur betrachten lassen oder mit editieren lassen. Und man sieht immer, wo die anderen gerade mit ihrem Cursor sich bewegen und was sie editieren. So, wie sieht das mit der Zeit aus? 35. Jetzt muss ich mal schnell schauen, weil das nämlich dummerweise... Und natürlich wollte ich heute die neueste Software, den letzten Stand zeigen. Aber wie das so ist, wenn man direkt auf dem Entwicklerzweig arbeitet, kann es passieren, dass man dann auf einmal Versionen benutzt, die auseinanderfallen, wenn man sie berührt. Aber ich versuche es trotzdem wenigstens einmal für die, also auf jeden Fall, die Webseite web.df.org werden sich vielleicht diejenigen, die von euch, die jetzt doch mehr Interesse haben, sicherlich anschauen. Und dort werden sie auch ein paar Anleitungen finden. Und da wollte ich jetzt wenigstens ein paar Kommentare zu machen, bevor... Ach, gehen wir doch mal direkt hier hin. Dort haben wir ein Getting Started. Das erläutert eigentlich, wie man so einen kleinen Schnellstart hat, wenn man einfach mal schnuppern möchte und ausschauen möchte, wie es eigentlich funktioniert. Der Kern von web.df ist zurzeit diese Datei namens web.df.js. Dort werden die ganzen vielen verschiedenen JavaScript-Dateien, die wir insgesamt so haben, werden mit Clojure Compiler, wer das vielleicht kennt, hineinkompiliert. Und inklusive sämtlicher Stylesheet-Berechnungen oder auch der Web.df-eigenen Stylesheets, jedenfalls für das einfache Basis-Anzeigen. Und was man dann eigentlich alles nur braucht, ist, dass man eben Web.df selber einbindet als JavaScript-Datei. Und hier mit zwei Zeilen mehr oder weniger praktisch hat man dann schon ein oder kann man schon ein Open Document Format eine Datei im Open Document Format darstellen. Man erzeugt ein Canvas Element, man sagt diesem Canvas Element, welches Div er sich greifen soll, in dem Fall hier das mit ODF ID getaggte. Dann gibt man ihm eine URL, die ist in diesem Fall relativ, aber sie kann beliebig sein. Da muss man natürlich diejenigen, die sich auskennen mit Cores, wofür auch immer das nochmal genau stand, Cross-Site, also wenn man quasi von einer Webseite versucht, Dateien von einer anderen Webseite, die unter einer anderen Domain liegen, das wird heutzutage von Browsern abgefangen, aus Sicherheitsgründen, aber man kann es quasi aktivieren. Aber sozusagen, das ist kein Hindernis für Web.df. Sobald es der Browser erlaubt ist, wird es gemacht. Kann hier also beliebige URLs angeben, je nachdem, was der Server erlaubt. Ja, Set Timeout kann man auch Body on Load machen. Also das für diejenigen, die sich interessieren, einfach Web.df.js herunterladen und diese vier Zeilen einbauen. Damit kann man selber in der eigenen Webseite rumexperimentieren. Wenn man dann ein bisschen mehr hinein möchte. Zum Beispiel die Web.df.js-Version, die man hier bekommt, die ist schon, naja, ich glaube, 6 Monate oder so alt, weil wir jetzt wirklich in den letzten 6 Monaten sehr aktiv am Editor gearbeitet haben. Und ja, wir hoffen bald, also eigentlich wollten wir schon rechtzeitig für heute wieder anfangen, wieder offizielle Releases zu machen, weil doch ziemlich viele Verbesserungen, was das Rendering der verschiedenen Dateiformate anbetrifft, hineingekommen sind, aber ja, wie das so ist. Die Hoffnungen laufen nicht immer ganz, treffen nicht immer ganz die Realitäten in der Softwareentwicklung. Aber also für diejenigen, die sozusagen trotzdem, und ich denke, man sollte sich nicht zurückschrecken lassen von dem, was ich jetzt sage, die dann Interesse haben, tiefer hineinzuschauen. Hier ist die Anleitung, wie man selber sich Web.df.js bauen kann. Man klont sich einfach das offizielle Git-Repository von GitHub, erzeugt ein Build-Directory, denn natürlich sollte man immer ordentlich und sauber arbeiten, indem man das Build-Directory trennt vom Source-Directory, benutzt dann CMake und ja, ruft dann dieses Target auf. CMake haben wir einfach, leider benutzen wir CMake, muss ich manchmal sagen, denn so richtig glücklich sind wir damit nicht geworden. Das liegt vor allem daran, dass vermutlich ziemlich viele von uns im Web.df-Entwicklerteam einen KDE- und Qt-Hintergrund haben und man bringt natürlich das mit, was man kennt, aber in dem Fall ist das manchmal mehr ein Hindernis. Dann, das ist jetzt aber wirklich nur die ganz einfache Variante. Interessanter ist Vue.js.org. das ist genau der Baustein, mit dem ich auch diesen Vortrag eben halte, der diese schönen Buttons hier zur Verfügung stellt, womit man durch die verschiedenen Seiten navigieren kann, womit man auf wo man das Dokument vielleicht runterladen kann, wo man sieht, welche das ist und oder in Präsentationsmodus gehen kann. Das Ganze befindet sich unter viewer.js.org und benutzt intern auch noch PDF als Alternative, dass man eben, wenn man ja auf seiner Webseite unter anderem auch PDF ab und zu embedden möchte, das einfach verwenden kann. Hier sieht man zum Beispiel auf der Startseite, wie das dann einfach eingebettet ist. Und das, wenn man das selber auch ausprobieren möchte, dann gibt es die Instruktionen hier unter dem Tab, eigentlich sehr ausführlich beschrieben. Im Grunde genommen ist es nichts anderes wieder, dass man die entsprechende JavaScript-Skriptdatei einbindet. Wobei in dem Fall bindet man eine ein, aber wenn man das, was man sich herunterlädt, die ZIP-Datei, sind ein paar mehr Dateien immer noch drin. Das haben wir noch nicht wirklich genug komprimiert, aber ja, wenn man das ansippt, interessiert es jetzt nicht einen so sehr. Aber für das Einbauen ist es dann eben nur nötig, dass man mehr oder weniger diese eine Zeile einfügt, mit dem man dann, naja, die Lösung stammt nicht von mir, aber mit Hilfe dieses, wie heißt das auf Deutsch, Raute, kann man dann direkt auch gleich in dem Pfad übergeben, welche Datei angezeigt werden soll. Und das sieht dann ungefähr so aus. Oder, ja, und ein anderes Problem ist noch, vieles, was wir machen, wurde erstmal auf Prototyp gebaut, und um zu schauen, ob es überhaupt möglich ist. Und deswegen wurde auch gerade, was den Namensraum angeht, nicht so ganz sauber gearbeitet. Und gerade auch im Falle von diesem Vue.js, wenn man mehrere Mal ihn in der gleichen Webseite einbetten möchte, dann möchte man ihn doch mit iFrames kapseln, denn sonst kommen sich die verschiedenen Instanzen in die Quere. Aber das wäre dann hier die eigentliche Einbindung. Also wer Interesse hat, gleich direkt einfach für solche Sachen WebODF zu verwenden, den auf dem ja, empfehle ich, Vue.js anzusteuern, Vue.js.org und den Instruktionen zu folgen. Leider nur auf Englisch, aber ach, mit Hilfe Google Translate kommt man vielleicht auch ganz weit, diejenigen, die dann nicht so ganz befreundet sind mit. So, jetzt habe ich zu viele Tabs offen und verloren, wo ich war. Ich glaube, das sieht gut aus dir. Genau. Am liebsten hätte ich jetzt auch noch vorgestellt, wie man die eine Editor-Komponente ganz einfach verwendet. Aber ja, wieder eine Hoffnung, wo die Realität leider nicht ganz treffen konnte. Die Idee war, und ich gehe mal wieder auf Präsentationsmodus, dass man sich quasi ein Element erzeugt, wo man diese relativ einfache Schnittstelle hat, wo man ein Dokument öffnen kann und auch mehrere in der gleichen Editor-Komponente. Es wurden auch schon verschiedentlich angefragt, dass man nicht nur eine URL übergibt, sondern vielleicht gleich direkt einen Binary-Blob oder Byte-Array heutzutage. Es gibt eine Methode, dann das Dokument wieder zu schließen, damit man das nächste öffnen kann in der gleichen Editor-Komponente, um das dann irgendwie weiter zu verarbeiten, was dann vom Benutzer editiert wurde, gibt es dann diesen Befehl. Man kann gerade was man bei Anmerkungen, Kommentaren gesehen hat, ist es ja so im Open-Document-Format, dass dort auch Namen Kommentierer angegeben werden. Die kann man darüber steuern. Und für, naja, Events sind zurzeit eigentlich eher Errors, aber möchte man ja auch wissen, wenn vielleicht etwas schiefgegangen ist, dann möchte man das abfangen. Und die Destroy-Methode, um eben diese Komponente wieder zu beenden. Das würde dann ungefähr so aussehen, die Benutzung. Ich hoffe mal, in den nächsten 2-3 Wochen haben wir das dann wirklich im Hauptentwicklerzweig, dass man quasi in diesen Names, Mist, hier kann ich nicht editieren, stelle ich gerade fest, dass man im Namespace Web-ODF-Editor eben eine Instanz erzeugt mit ein paar Callbacks. Hier übergibt man den Div, in dem das Ganze aufgebaut werden soll. Und hier kann man den Benutzer setzen und dann steuern, welche Funktionalität zum Beispiel in der Toolbar oder über Shortcuts bereitgestellt werden soll in dem Fall. WebODF selber steht unter der AGPL Version 3. Da wir aber bislang zugesehen haben, dass so, also wir als KO GmbH zugesehen haben, dass so relativ alle, eigentlich alle, ja, Beiträge auch, dass wir die vollen Rechte darüber haben, ist es auch denjenigen, die nicht, leider noch nicht in der Lage sind, wenn sie WebODF einsetzen wollen, das mit eigenen kompatiblen Lizenzen dem zu begegnen. In dem Fall bieten wir natürlich auch proprietäre Lizenzen an. Und meistens kommt da auch ein bisschen noch mehr Geld rüber. Und von irgendwas wollen wir auch leben. So gerne wir Software teilen, die die Welt freier macht. So. Ja, also man hat gesehen, ein bisschen geht schon, aber natürlich, man ist so relativ schnell immer mit dem zufrieden, was man hat und will dann immer mehr. Und natürlich wollen wir auch mehr. Oder viele Leute, die sich WebODF schon angeschaut haben, kommen immer mit den allerneuesten Ideen. Es ist immer schön, was Menschen so für Bedürfnisse haben. Aber wenn man dann versucht, sie mit einzubinden, dann auf einmal haben sie dann keine Zeit mehr. Naja, wer kennt das nicht? Allgemeiner XML-Editor steht als erster Punkt. Das ist eigentlich schon nicht mehr ein Traum, sondern das ist schon den ersten, da gibt es schon erste Prototypen für, dass man eben nicht nur ODF-Format bearbeitet, sondern auch andere XML-basierte Strukturen über die gleichen Techniken, die ich vorhin versucht habe vorzustellen. Dann, was natürlich man gerne hätte, weil Tabellen kommen doch ziemlich häufig vor in Dokumenten, dass man eben Unterstützung hat, Operationen hat fürs Tabelleneditieren. Wir können die zwar zurzeit darstellen, aber editieren, das geht noch überhaupt nicht, weil die operative Grundlage dafür fehlt in diesem Operationsset. Bilderbearbeitung haben wir auch noch nicht wirklich. Anzeige funktioniert wunderbar, aber Einfügen funktioniert zurzeit nur eben auf, als Zeichenelement in einer Zeile. Das ist auch eher sehr rudimentär. Auch kann man dann nicht die Größe oder so weit einstellen. Kopf- und Fußzeilen fehlt auch noch, möchte man auch haben, planen wir auch zu machen. Was man vermutlich vorher nicht gesehen hat, ist auch, zurzeit werden gerade die ODT-Dokumente, also die Textdokumente, als endlose Seite angezeigt. Das heißt, wir unterstützen noch keine Pagination, sagen wir im Englischen, wie sagt man das auf Deutsch, also Seitendarstellung. Ja, das ist auch noch, gibt es auch schon Prototypen für, aber ist auch noch in Arbeit. Aber soll kommen. Ein anderer Traum ist natürlich, dass man vielleicht, wenn man Open Document Format selber ist so angelegt, dass es erweitert werden kann, dass man eigene Komponenten einbauen kann, die dann einfach in einem eigenen Namensraum existieren. Und QR-Codes, da gibt es schon so ziemlich viele Lösungen. Es wäre irgendwie schön, wenn man auch entsprechend WebODF ergänzen könnte mit speziellen Bausteinen. Dann natürlich Offline-Unterstützung funktioniert gerade beim Realtime-Collaborative-Editing zurzeit so, dass alle Operationen vorgehalten werden und sobald man wieder Kontakt hat zum Server, werden die dann abgespielt. Aber man möchte es vielleicht auch unterstützen, dass man einfach sagen kann, nein, ich habe zum Beispiel keine Batterie mehr, ich möchte es runterfahren und möchte das im Local Storage zwischenspeichern auf meinem Rechner. Das ist auch noch eine Sache, die hoffentlich bald mal gemacht wird. Also das sind auch alles Ideen, wo wir uns freuen, wenn natürlich von Externen dort was aufgegriffen wird. Deswegen stelle ich das jetzt auch gerade vor. Ja, Präsentation, Tabellenkalkulation, da haben wir noch gar keinen Editor für, können wir nur darstellen. Rechtschreib, Grammatikcheck wäre natürlich auch schön. Feinere Rechteverwaltung pro Nutzer im Dokument ist auch schon angefangen. Zum Beispiel, dass bestimmte Nutzer nur Kommentare hinzufügen können und nicht im Text selber ändern können. Das wäre auch eine schöne Sache, die hoffentlich bald kommt. OXML wird leider auch wird auch sehr oft nachgefragt. Wie oben schon beschrieben, wenn man das als versucht zu erweitern als allgemeinen XML-Editor, ist es vielleicht irgendwann möglich, auch mit dem gleichen Ansatz jenes andere Format zu unterstützen. Ja, Chat-Support einzubauen. WebRTC wäre natürlich schön, dass man das nicht nur serverbasiert zusammenarbeiten kann, sondern dass man einfach spontan jemanden über WebRTC, denjenigen, die das nicht sagt, das ist neueste, oh Gott, wie sagt man das?
Kollaboration, Voice over IP.
Ja, genau, oder aber auch prinzipiell überhaupt Datenaustausch direkt peer-to-peer, zwar über Server initiiert, aber dann direkt, dass man quasi direkt miteinander arbeiten kann. Und unhosted ist auch ein Ansatz, dass man die Software, mit der man dann arbeitet, dass man die von einem anderen Server holt als die Dokumente, mit denen man arbeitet. Ist vielleicht auch ein Stichwort, das man mal googeln sollte. Aber da wäre es auch schon im Master Paten. Ja, und vieles mehr. Eigentlich kann man endlos. Wer also von euch Interesse gefunden hat, vielleicht sogar mitzuarbeiten, die Webseite ist, von der alles zentral ausgeht, ist webodf.org. Und dann den ganzen Quellcode, der ist alles öffentlich auf GitHub. Und die Adresse, die angegeben ist, auch Issues wie Probleme oder Fragen werden dort alle abgehandelt. Wir sind im ISC-Channel WebODF auf Reno zu finden. So eigentlich na, fast 24 Stunden, 7 Tage. Dadurch, dass wir die Australier mit dabei haben. Und ja, es ist manchmal sehr erstaunlich, wie so unsere Zeitzonen sich immer manchmal annähern und dann wieder auseinanderdriften. Aber es macht viel Spaß. Die Mailingliste, die ist ja zu lang, um sie anzugeben. Die findet man aber auch schnell unter web.org. Also Zusammenfassung. Open Document Format ist die beste Hoffnung, die wir zurzeit haben für einen Dokumentenstandard. Es wird aktiv auch weiter, Zusammenfassung, so brauche ich nichts zu sagen. WebODF ist das, was wir vorschlagen, um ja, auf Grundlage von HTML5 damit Bearbeitung, Verarbeitung, Publikation und alles Mögliche von Dateien im ODF-Standard zu ermöglichen. Es ist, wie gesagt, eine reine JavaScript-Datei, kommt also ohne weitere Abhängigkeiten, nur mit einem Namensraum, das müssen wir noch ein bisschen aufräumen, dass es nicht zu sehr kollidiert. Vielseitig einbindbar, nutzbar für Anwendungen, sowohl im Web als auch, wie in dem Beispiel von den Australiern gezeigt, in Desktop-Anwendungen. Wir haben auch selber für Android, für iPhone, auf Basis von PhoneGap, glaube ich, auch mehr oder weniger native Anwendungen geschrieben oder eigentlich irgendwann sogar mal eine Qt-Anwendung, wo einfach ja nur WebODF für die Darstellung benutzt wurde und der Rest native Desktop-Anwendung ist. Wir sind sehr, sehr, sehr aktiv zurzeit, das zu entwickeln. Und ja, wir versuchen auch dabei relativ einfach nutzbare Komponenten herauszugeben, die jedermann relativ schnell einsetzen kann. Die Lizenzen habe ich gesagt und wie gesagt, immer auf web.df.org gehen. Von dort aus sollte man alles finden, was man finden möchte. Wer jetzt schon weiß, was er finden möchte, der kann mich hier gleich jetzt hier direkt fragen.
Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Zeit für ein, zwei kurze Fragen hätten wir noch. Wir von hier vorne an.
Ja, ich habe mit dem kollaborativen Editieren Probleme mit Android. Ist das bekannt? Oder?
Also ich, Problem heißt?
Das Problem heißt, dass die Tastatur nicht kommt. Ich kann auf die Seite gehen. Ich habe eine private Uncloud-Instanz. Und ich kann ein Dokument öffnen, aber es kommt
also, ist bekannt.
Wenn es dann doch mit Manipulation kommt, kann ich nicht tippen.
Also die Frage ist, inwieweit, was der aktuelle Zustand ist vom WebODF, was die Unterstützung von Touch-basierten Plattformen wie Android oder iPad ist. Dort ist gerade in den letzten Wochen gezielt darauf hingearbeitet worden. Am Anfang haben wir das vernachlässigt, aber das wird gerade besser. Wie es aktuell gerade aussieht, weiß ich nicht, weil das natürlich von Tag zu Tag sich wechselt. Aber für das iPad haben wir gerade für die Cebit zugesehen, dass es wenigstens zum Ausprobieren gut funktioniert. Android kann drunter gelitten haben, könnte aber auch wieder trotzdem besser gehen. Also immer aktiv schauen, es wird ständig aktualisiert. Immer wieder mal versuchen. Also erst die Frage ist, inwieweit wir unterstützen, dass man HTML-Formate, HTML-basierte Dokumente direkt in WebODF lädt. Das unterstützt, diese Konvertierung unterstützen wir zurzeit überhaupt nicht, könnte man aber sicherlich einbauen, aber es ist zurzeit nichts dergleichen vorhanden.
Liegt denn der DOM-Tree dann offen? Also gibt es da eine API, wo man per JavaScript, das führt wahrscheinlich jetzt zu weit, aber...
Also, wie richtig erkannt, schlechtes Beispiel. Man kann komplett inspizieren den gesamten Baum, aber wie ich vorhin versucht hatte, bei den Operationen zu erklären, um Kontrolle zu behalten, was geändert wird und wie es geändert wird, versuchen wir, dass nicht direkt die Änderungen durch Herumzupfen an den Baum geschehen, sondern über diese Schicht der Operationen.
Inwieweit wird denn
Android-Informationen gespeichert?
Nur lokal im Browser des einzelnen Bearbeiters? Ich weiß, Etherpad ist sowas, hat nicht ein Monster, sowohl von der Last als auch von dem Speicher.
Die Frage ist, inwieweit Ando schon unterstützt wird. Ando ist wirklich ein Problem. Wir haben zwar schon eine Idee, aber bislang haben wir, was die Realtime-Calibration angeht, das noch gar nichts umgesetzt. Dort ist gar kein Ando möglich. Für den Einzeleditor, dort gibt es eine, also die Klasse, der Name der Klasse sagt, glaube ich, schon viel, Trivial Undo Operator oder irgend sowas. Also es ist eine sehr primitive Lösung und wir arbeiten da noch ran, was richtig Geschicktes, Schlaues zu machen. Also die Antwort ist, Realtime Collaboration noch gar nichts. Ein Benutzer editieren, eine primitive Lösung. Aber soll besser werden, natürlich.
Wäre es vom Serverlast vertretbar, dass jede Aktion, die ein Nutzer macht, auf der Serverseite ein Git-Check-In oder sowas auslöst? Dass man das Server nicht als Herz an das Versionsverhalten macht?
Ist sicherlich möglich, wenn man auch noch so ein bisschen Kompression hinzufügt, dass zum Beispiel, wenn mehrere Einfügungen hintereinander geschehen, dass man die eben als eine Worteinfügung zusammenfasst. Also wenn man nicht gerade Bella am Editieren hat, der normale Nutzer ist nicht so flink, dass er so viele Operationen erzeugt. Ich denke, könnte man sicherlich umsetzen, ja.
Gut, schönen Dank nochmal für den Vortrag, für die Fragen. Wir haben noch 5 Minuten zum Umbauen und dann geht's mit der nächsten.
Ja, ich danke fürs Interesse.